Ich möchte die Verse 37 bis 42 lesen. Ich habe den Abschnitt überschrieben mit der Überschrift Die große Tragik. Die große Tragik. Es begab sich aber am folgenden Tag, als sie den Berg hinunterstiegen, dass ihm eine große Menge entgegenkam. Und siehe, ein Mann aus der Volksmenge rief und sprach: Meister, ich bitte dich, sieh doch meinen Sohn an, denn er ist mein einziger. Und siehe, ein Geist ergreift ihn, und plötzlich schreit er, und er zerrt ihn hin und her, dass er schäumt und will kaum von ihm weichen, ohne ihn zu misshandeln. Und ich habe deine Jünger gebeten, ihn auszutreiben, aber sie konnten es nicht. Da antwortete Jesus und sprach: O du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht! Wie lange soll ich bei euch sein und euch ertragen? Bring deinen Sohn hierher. Und noch während er auf ihn zukam, warf der Dämon ihn nieder und zerrte ihn. Aber Jesus befahl dem unreinen Geist und machte den Knaben gesund und gab ihn seinem Vater wieder. Es ist dies eine sehr wichtige Begebenheit, die wir hier lesen. Es ist nicht einfach ein Wunderzeichen des Herrn Jesus mehr. Es ist eine überaus wichtige Begebenheit. Und als ich es gelesen und studiert habe, immer wieder gelesen, da haben mich vor allem zwei Punkte bewegt und auch betroffen gemacht. Der erste Punkt, ein sehr tröstlicher, eine wunderbare geistliche Wahrheit, die hier ausgedrückt wird, nämlich eben, wie wir es schon betrachtet haben, der Herr sieht. Er sieht hin auf uns. Er tut das, wie der verzweifelte Mann laut geschrien hat und ihn angefleht hat: Herr, siehe her, blicke her. Und der Herr blickt nicht weg von uns, um uns nicht zu beachten, wie das Menschen so oft tun, von Dingen bewusst wegblicken, um nicht irgendwelchen Blicken zu begegnen, sich wegdrehen. Nein, unser Herr sieht. Er sieht alles und er weiß um alles. Und bei ihm ist alles auch festgehalten. Es ist nicht so, dass er sieht und schaut im Moment und in 3 Jahren wird er es vergessen haben. Nein, es ist alles, alles protokolliert, bis ins kleinste Detail, über Milliarden von Menschen, alles ins kleinste Detail protokolliert bei unserem Gott. Er ist ein Gott, der sieht. Wie Joshua die Frage gestellt hat, schleicht es nicht manchmal in uns auf und denken wir, wie ist das möglich? Diese Frechheit der Menschheit, diese Verdorbenheit. Stellt euch mal so etwas vor. Was ist das für ein Herz, wo so ein Gedanke entsteht? Wir sollten dieser Menschheit sagen: Eure Kinder sind schuld am Verderben der Welt. Es ist klar, woher der Gedanke kommt. Das ist ein hochsatanischer, dämonischer Gedanke. Und die Welt glaubt sie immer mehr. Verstehen wir? Satan konnte Jahrhunderte noch, Jahrhunderte, bis zu einem gewissen Grad unterdrückt werden in seiner Frechheit gegen Gott. Aber merken wir, wie es immer mehr an die Oberfläche kommt, wie diese Menschheit ihm immer die unverfrorensten Lügen glaubt. Der Vater der Lügen, die unverfrorensten. Die Menschen waren bisher noch klug genug, durch rein den gesunden Menschenverstand, ein Geschenk Gottes übrigens. Auch ein Verdorbener, ein verlorener Mensch hat bis zu einem gewissen Grad von Gott noch einen gesunden Menschenverstand bekommen. Und das verschwindet immer mehr. Es ist wirklich die allerletzte Zeit. Aber Gott sieht. Und es ist eine Frage der Zeit, bis sein Gericht losbrechen wird. Dieser Punkt, das ist der göttliche Punkt. Ich habe gesagt, zwei Punkte sind mir so wichtig geworden und haben mich bewegt und betroffen gemacht. Und das ist der erste, der göttliche Punkt, Gottes Seite. Er voller Gnade und Liebe und Zuwendung und Erbarmen zu uns Menschen. Voll innigen Mitgefühls lesen wir in Jakobus. Dieses Wort, das man fast nicht auf Deutsch übersetzen kann, das eigentlich bedeutet, er ist innerlich erschüttert vor lauter Mitleid zu uns. Stellen wir uns das vor. Gott ist innerlich bewegt und erschüttert aus Mitleid zu uns. Und der zweite Punkt, das ist nun ein sehr, sehr trauriger Punkt. Es ist die menschliche Seite, die wir hier sehen in dieser Berichterstattung. Es ist eine große Tragik. Und die Tragik ist die, dass wir hier lesen, was wir eigentlich schon erahnen und wissen, wenn wir auf uns selber schauen. Dass wir als seine Jünger, als seine Kinder, als seine Schafe in seiner Herde, so oft ungläubig und verkehrt handeln. Ungläubig und verkehrt gläubig, handeln. Als Gläubige handeln wir so oft ungläubig und verkehrt. Und das ist schlimm, das ist katastrophal und muss uns bis ins Innerste erschüttern. Aber wir wollen der Reihe nach vorgehen und uns vom Wort Gottes hier belehren und verändern lassen. Dem Wort sind wir ja das letzte Mal begegnet. Auf dem Berg, als der Herr Jesus vor den Augen der Jünger verändert oder eben verwandelt wurde. Metamorpho. Und wir haben gesehen, dass nebst den zwei Evangelien, Matthäus und Markus, wo es dieses Wort gebraucht wird in diesem Moment dort, es noch zwei weitere Bibelstellen gibt, wo dieses Wort gebraucht wird über uns. Metamorpho. Weiß jemand noch, der Brüder, wo diese zwei, in welchen zwei Bibelstellen?
Römer 12.
Römer 12, Vers 2. Passt euch nicht dieser Weltzeit an, sondern lasst euch verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Und die zweite Stelle? Wo steht, dass wir verwandelt werden? 1. Thessalonicher? Nein, es ist. Dort gibt es eine ähnliche Stelle, aber es wird nicht das Wort Metamorpho gebraucht. Es ist ein starkes Wort, darum ist mir das so wichtig. Wo steht, wir aber, die wir jetzt die Decke von den Augen weg haben, mit unverdecktem Angesicht, sehen wir die Herrlichkeit des Herrn an, wie in einem Spiegel, nämlich im Wort Gottes wird seine Herrlichkeit zu uns hinuntergespiegelt und das verwandelt uns in dasselbe Bild. Wo steht diese Stelle? Genau. So wichtig. Es ist ein herrliches Wort, wenn wir hier sehen, dass es den Herrn Jesus beschreibt, dass er so verwandelt wurde. Und dann gibt es zwei Stellen, wo dieses Wort sagt, wir, nicht erst in der Herrlichkeit, in der Ewigkeit, sondern hier und jetzt, wir als seine Jünger werden auch metamorphosiert. Ist das nicht unerhört? Und zwar nicht irgend in etwas, nicht, auch nicht in den herrlichsten Schmetterling, sondern in das Bild Jesu verwandelt. Was für eine Hoffnung, was für eine Realität in unserem Leben, hier und jetzt, ihr Lieben, nicht in Zukunft, wenn wir gestorben sind oder wenn der Herr uns entrückt hat. Hier, heute kann es beginnen oder weiter vergehen, dass wir verwandelt werden und morgen und jeden restlichen Tag unseres Lebens verwandelt in das Bild Jesu. Aber es steht in Römer 12, Vers 2, dass es gibt Voraussetzungen. Es passiert nichts an Verwandlung in das Bild Jesu, wenn wir uns nicht mit allem radikal trennen vom Verlauf dieser Welt. Wenn wir uns nicht lösen, wenn wir weltförmig sind, passiert null und nichts an Verwandlung. Und dann steht auch, lasst euch verwandeln. Niemand soll auf die Idee kommen, er könne das selber bei sich bewirken. Unmöglich. Aber wir sollen ihn lassen, arbeiten an uns. Und was passiert, wenn wir ihn lassen, arbeiten an uns? Ich kann euch sagen, dann kommen Schwierigkeiten um Schwierigkeiten. Es tut mir leid, dass ich das sagen muss. Aber es ist die geistliche Realität, wie wir von Andreas gehört haben. Solche Schwierigkeiten, eine nach der anderen. Lassen wir ihn? Ja, wir wollen zurück zu unserem Text kommen und auch realisieren, was für ein Szenenwechsel hier stattgefunden hat. Gerade erst hat das Wort Gottes uns noch die Begebenheit auf dem Berg geschildert. Was für ein Gegensatz jetzt von diesem hohen Berg. Die drei Jünger mit dem Herrn Jesus, diese Begebenheit. Und ein Berg, der einen kurzen Moment alle Nöte dieser finsteren Welt und ihrer Menschheit überragt hat, weit überragt und überstrahlt hat. Und wie diese Jünger Zeugen wurden von etwas Unbeschreiblichem eigentlich. Es ist eigentlich gar nicht zu beschreiben. Gegen alle physikalischen und irdischen Gesetze durften sie zwei der größten Persönlichkeiten aus dem Alten Testament physisch wirklich sehen. Das können wir uns ja gar nicht vorstellen. Und zwar zwei Persönlichkeiten. Eine war Moses. Und dieser Moses war circa im Jahr 1452 vor Christus schon gestorben. Über 1450 Jahre früher, als das hier passiert ist, gestorben. Und jetzt sehen sie ihn lebendig. Und der Elia, der war etwa im Jahr 897 vor Christus entrückt worden vor den Augen des Elisa und weg von dieser Erde. 900 Jahre früher. Und er erscheint und sie dürfen ihn sehen und wurden für kurze Zeit sichtbar, so dass ja auch die Jünger sie erkannten. Es muss so gewesen sein, dass sie sofort wussten, wer das war. Sie hatten sie ja noch nie gesehen, aber sie wussten sofort, das ist Mose und Elia neben unserem Herrn. Das heißt für uns auch eine geistliche Wahrheit, dass Gläubige, die schon längst nicht mehr da sind auf dieser Erde, sie sind nicht einfach tot. Nein, sie leben. Sie leben. Auch wenn sie noch nicht den verheißenen Ewigkeitsleib haben. Aber sie leben in der Gegenwart des Herrn. Und doch in diesem Augenblick dort auf dem Berg, da waren ja gar nicht Mose und Elia im Mittelpunkt. Das wird so deutlich geschildert. Nicht sie waren im Mittelpunkt, sondern in ganz starker Art und Weise war derjenige im Mittelpunkt, dem es gebührt, immer im Mittelpunkt zu sein. Immer im Mittelpunkt zu sein. In jeder Situation, in jedem Augenblick angebetet und geliebt zu werden. Ihm gebührt das. Der menschgewordene Sohn Jesus Christus, der Retter und Messias. Er allein war da ganz überwiegend im Mittelpunkt. Lesen wir Offenbarung 5 dazu. Damit wir immer besser verstehen, wer er denn ist. Wer ist dieser Messias? Wie groß ist er? Wie anbetungswürdig? Offenbarung 5, Vers 5. Und einer von den Ältesten spricht zu mir: Weine nicht, siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, um das Buch zu öffnen und seine sieben Siegel zu brechen. Übrigens, so passend zu dem, was wir schon gehört haben. Um was geht es hier? Es geht darum, dass endlich der Heilsplan Gottes zur vollen Erfüllung kommen kann. Dass endlich all das Unrecht ans Licht kommt und wiederhergestellt wird. Dass endlich der gerechte Zorn Gottes über diese Erde ausgegossen wird. Das ist das Buch mit den sieben Siegeln. Dass die Siegel geöffnet werden. Und Johannes hatte in seiner Vision so große Furcht und Entsetzen. Da ist niemand, der würdig ist, das zu tun. Und hier wurde er gefunden. Vers 6, und ich sah, und siehe, in der Mitte des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten stand ein Lamm wie geschlachtet. Es hatte sieben Hörner und sieben Augen welche die sieben Geister Gottes sind, die ausgesandt sind über die ganze Erde. Sieht Gott? Sieht er alles? Sein Wesen wird beschrieben als Auge, ausgesandt über die ganze Erde, als vollkommenes Auge, das sieht. Und es kam und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Und als es das Buch nahm, es ist das Lamm wie geschlachtet gemeint. Wir wissen, wer es ist. Und als es das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder. Und sie hatten jeder eine Harfe und eine goldene Schale voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied, in dem sie sprachen: Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen und hast uns zu Königen und Priestern gemacht für unseren Gott. Und wir werden herrschen auf Erden. Und ich sah und ich hörte eine Stimme von vielen Engeln rings um den Thron und um die lebendigen Wesen und die Ältesten. Und ihre Zahl war 10.000 mal 10.000 und 1.000 mal 1.000. Die sprachen mit lauter Stimme: Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Ruhm und Lob. Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde ist, und was auf dem Meer ist, und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen: Dem, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm gebührt Lob und Ehre und der Ruhm und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vier lebendigen Wesen sprachen: Amen. Und die 24 Ältesten fielen nieder und beteten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist unser Herr. Das ist unser Heiland. Das ist derjenige, dem es gebührt, immer und überall im Mittelpunkt zu sein. In unseren kleinen, kläglichen, Entschuldigung, wenn ich das so sage, Leben. In unseren kleinen Alltagssituationen. Er im Mittelpunkt, dieser hier im Mittelpunkt. Wie wirkt sich das aus auf deinen und meinen Alltag, wenn das Realität ist? Wenn er im Mittelpunkt ist. Und so war er im Mittelpunkt dort auf dem Berg. So dass Gott, der Vater, selber seine Stimme hören ließ. Und so durften die Jünger nicht nur all dem schon Geschilderten begegnen, sie durften noch der hörbaren Stimme Gottes begegnen auf diesem Berg. Wahrhaftig unbeschreibliches Erlebnis, das sie da hatten. Und in diesem Moment war auf diesem Flecken, auf diesem Berggipfel, war das Reich Gottes sichtbar geworden. In diesem Moment, auf dieser von Satan noch beherrschten und terrorisierten Erde, war für diesen Moment das Reich Gottes da und sichtbar. Für drei sterbliche Menschen: Petrus und Jakobus und Johannes. Ist ja auch interessant, wenn man sich überlegt, dass am Anfang vom Dienst des Herrn Jesus, wie er sich dazu herunterließ, von Satan auf einen hohen Berg sich mitnehmen zu lassen. Und dieser Satan zeigt ihm alle seine Reiche dieser Welt. Wie gegensätzlich. Ich könnte mir vorstellen, dass es derselbe Berg war, der dort alle anderen überragt, eben der Berg Hermon. Wir wissen es nicht sicher, aber man könnte es sich sehr gut vorstellen. Aber jetzt ging es zurück mit dem Herrn und mit den drei Jüngern. Zurück in die Finsternis dieses Weltsystems und wieder mitten in den Herrschaftsbereich Satans. Was steht denn hier im Mittelpunkt? Was steht denn hier jetzt wieder im Mittelpunkt? Wir lesen es sofort im Abschnitt. Die Werke Satans. Die Werke Satans. Die Auswirkungen davon an den Menschen, die Auswirkungen ihrer Sünde und ihres Unglaubens, das ist der Mittelpunkt in diesem Weltsystem. Genau das. Das schreckliche Schicksal dieses Jungen, wie er hier beschrieben wird. Es ist ja nichts anderes als ein Sinnbild für alle ungläubigen und verlorenen Menschen, die ja den Weg Satans gehen. Er wird nur stellvertretend gezeigt für alle Menschen, die den Weg Satans gehen, den breiten, die nicht durch die enge Pforte auf den schmalen Weg treten wollen. Früher oder später wird Satan mit allen Menschen so verfahren, wie mit dem Jungen hier. Er zerrt sie hin und her, er misshandelt sie, er wirft sie, wenn auch vorerst nur sinnbildlich, ins Feuer und ins Wasser, um sie umzubringen, wie Matthäus und Markus berichten. Der Herr Jesus sagt über ihn, er kommt nur, um zu stehlen und zu töten und zu verderben. Johannes 10, 10. Und bei den wenigsten Menschen wird er so früh sichtbar und wahrnehmbar für die ganze Umgebung wie bei diesem armen, bedauernswerten Jungen. Einerseits mondsüchtig, Matthäus beschreibt es so, und andererseits besessen. Das Selene heißt Mond auf Griechisch. Das Wort, das dort gebraucht wird, heißt eben mondsüchtig. Wir lesen vielleicht kurz zu diesem Ausdruck, er kommt nur zweimal vor im Neuen Testament und jeweils im Matthäusevangelium. Da lesen wir zum Beispiel in Matthäus 4, Vers 24. Sein Ruf verbreitete sich in ganz Syrien und sie brachten alle Kranken zu ihm, die von mancherlei Krankheiten und Schmerzen geplagt waren. Und Besessene und Mondsüchtige und Lahme. Und er heilte sie. Das ist wichtig zu lesen und zu realisieren, dass Mondsüchtig nicht grundsätzlich auch besessen bedeutete. Es sind zwei unterschiedliche Kategorien. Auch wenn unser armer Jugendlicher hier beides hatte, sowohl mondsüchtig war, wie so schrecklich besessen war. Und dann das zweite Mal eben ist in Matthäus 17, wo der gleiche Bericht geschildert wird. Kapitel 17, Vers 15, wo der Vater rief: Herr, erbarme dich über meinen Sohn, denn er ist mondsüchtig und leidet schwer. Wahrscheinlich war mit diesem Begriff mondsüchtig, wurden Menschen bezeichnet, die schlafwandelten. Das war so ein Begriff, mit dem man das umschrieb. Aber auch epileptische Anfälle hatten. Weil damals glaubten die Menschen, dass es einen Zusammenhang gebe zwischen den Mondphasen und epileptischer Anfälle. Aber eben gemäß Matthäus 4,24 können wir auch davon ausgehen, dass nicht einfach damit grundsätzlich dämonische Besessenheit gemeint war. Allerdings war unser Junge hier war beides. Aber es gilt ja für alle ungläubigen Menschen, dass sie eben von Satan lebendig gefangen sind für seinen Willen. Es ist eine Realität. Und wir sollten uns nichts vormachen, auch als Gläubige. 2. Timotheus 2,26 wird das sogar von Gläubigen gesagt, von den Widerspenstigen, die vom Weg abkommen und rebellieren. Und das, wie wir mit ihnen umgehen sollen, ob der Herr ihnen Gnade gibt, wieder zurück auf den Weg und sie frei werden aus der Gefangenheit Satans, der sie gefangen gesetzt hat für seinen Willen. Auch das ist eine große Tragik. Und so lesen wir im Vers 38 wieder im Kapitel 9 vom Lukas-Evangelium. Und siehe, ein Mann aus der Volksmenge rief und sprach: Meister, ich bitte dich, sieh doch meinen Sohn an, denn er ist mein einziger. Herr, ruft er, sieh doch hin auf meine Not. Und wie sollte der Herr Jesus nicht sehen, nach dem, was wir über ihn gelesen haben? Er sieht alles, er weiß um alles. Der Herr ist voller innigem Mitleid und Erbarmen, sagt Jakobus 5. Und wir wollen noch eine weitere Stelle dazu aus den Psalmen lesen. Psalm 33. Hat mich so erfreut, dass ich kürzlich dieser Stelle begegnet bin, so erquickt, was hier steht. Psalm 33, Vers 13 bis 15. Der Herr schaut herab vom Himmel. Er sieht alle Menschenkinder. Von der Stätte seiner Wohnung schaut er auf alle Bewohner der Erde. Er, der ihnen allen das Herz gebildet hat. Er gibt auch Acht auf alle ihre Werke. Ja, er ist El Roi, der Gott, der mich sieht. Einmal mehr bezeugt hier. Und auch diese Tatsache, dass er es ist, der uns allen das Herz gebildet hat. Auch unser physisches Herz. Und wir als seine Kinder, stellt euch vor, wie wir in seiner Hand sind. Es kann nichts passieren mit unserem Herz, das er uns gebildet hat, das er nicht bestimmt. Wie tröstlich auch, wenn man so etwas erlebt, wie unser lieber Andreas das geschildert hat. Er hat es gemacht. Er ist zuständig. Auch für unser physisches Herz. Und er sieht alles. Er weiß um alles. Noch Verse 18 im Kapitel, im Psalm 33. Siehe, das Auge des Herrn achtet auf die, welche ihn fürchten, die auf seine Gnade harren, damit er ihre Seele vom Tode rette und sie am Leben erhalte in der Hungersnot. Unsere Seele harrt auf den Herrn, er ist unsere Hilfe und unser Schild. Ja, an ihm wird unser Herz sich freuen, denn wir vertrauen auf seinen heiligen Namen. Deine Gnade, o Herr, sei über uns, wie wir es von dir erhoffen. Und noch eine Stelle aus dem Neuen Testament, die uns auch sehr gut bekannt ist, Hebräer 4. Hebräer 4, wir kennen den Vers 12 so gut, dass das Wort Gottes lebendig und kräftig ist und wirksam wie ein zweischneidiges Schwert und so weiter. Aber ich möchte Vers 13 lesen. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern alles ist enthüllt und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben. Alles ist aufgedeckt vor seinen Augen. Er sieht alles. Und ihm haben wir Rechenschaft zu geben. Nicht nur wir als Gläubige, jeder Mensch, jeder einzelne Mensch wird ihm Rechenschaft zu geben haben. Und wisst ihr, was der große Unterschied ist von uns, den Kindern Gottes, die wir einmal ihm Rechenschaft zu geben haben? Es ist das, was weiter beschrieben wird hier, Vers 14. Wir haben einen hohen Priester, der für uns eintritt. Wir haben ihn, das Lamm, das wie geschlachtet noch im Himmel als geschlachtet zu erkennen sein wird. Und es wird uns daran erinnern, dass geschlachtet ist für mich gewesen, wegen mir. Weil ich mich nie und nimmer rechtfertigen könnte vor Gott, dem ich Rechenschaft zu geben haben werde. Er kommt an meine Stelle und tritt ein für mich. Und er tut es schon jetzt. Und es steht darum der Vers 16, Hebräer 4. Weil es so ist, weil das so eine geistliche Wahrheit ist, darum, so lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Darum dürfen wir immer wieder hinzutreten, weil er der Hohepriester ist, der den Weg ins Heiligtum mit seinem eigenen Blut aufgerissen hat, dass wir in das Allerheiligste eintreten dürfen, mit unseren Gebeten, mit unserem Flehen. Und wir haben gelesen, dass diese Gebete aufbewahrt werden und die 24 Ältesten hatten sie in ihren Schalen. Wie freue ich mich! Morgen früh um 6 dürfen wir als Brüder wieder zusammenkommen. Vor den Thron der Gnade. Und die Frauen am Dienstag und die vielen Gelegenheiten, die wir haben, um vor den Gnadenthron zu treten. Vor das Lamm, das geschlachtet war, wurde für uns. Wie dankbar dürfen wir sein für diesen Weg. Er sieht, er ist ein Herr, der hinblickt auf meine Not. Die Schrift beweist es immer wieder. Und wir werden einmal Millionen von Zeugnissen hören, die es bestätigen, die jedem Wort der Schrift recht geben, wie der Herr gesehen hat. Vers 39. Und siehe, ein Geist ergreift ihn. So schildert der Vater das jetzt weiter dem Herrn Jesus. Und plötzlich schreit er und er zerrt ihn hin und her, dass er schäumt und will kaum von ihm weichen, ohne ihn zu misshandeln. Wahrhaftig, dieser Mann, dieser Vater, hatte er nicht wirklich Glauben? Ist das nicht erstaunlich? Und er hatte auch ein gewisses geistliches Unterscheidungsvermögen. Er war ganz realistisch über den Zustand seines Sohnes. Er hat erkannt, dass es ein dämonischer Geist war. Das ist nicht selbstverständlich. Der Mann hatte wahrhaftig Glauben. Sah, dass sein Sohn von einem bösen, unreinen, sprachlosen Geist besessen war. Wir wollen dazu kurz die Parallelschilderungen aus Matthäus und Markus lesen. Matthäus 17, 15. Herr, erbarme dich über meinen Sohn, denn er ist mondsüchtig und leidet schwer. Er fällt nämlich oft ins Feuer und ins Wasser. Und ich habe ihn zu deinen Jüngern gebracht, aber sie konnten ihn nicht heilen. Da antwortete Jesus und sprach, O du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Und Markus 9, ab Vers 14. Und als er zu den Jüngern kam, sah er eine große Volksmenge um sie her und Schriftgelehrte, die sich mit ihnen stritten. Und die ganze Volksmenge geriet sogleich in Bewegung, als sie ihn sah, und sie liefen herzu und begrüßten ihn. Und er fragte die Schriftgelehrten, was streitet ihr euch mit ihnen, also mit seinen Jüngern? Und einer aus der Menge antwortete und sprach, Meister, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht, und er hat einen sprachlosen Geist. Und wo immer der ihn ergreift, da wirft er ihn nieder, und er schäumt und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich habe deinen Jüngern gesagt, sie sollten ihn austreiben, aber sie konnten es nicht. Dieser verzweifelte Mann, er wollte seinen Jungen zu Jesus bringen. Warum? Weil er Glauben hatte. Jesus kann ihn befreien. Nur Jesus kann ihm helfen. Das war ihm klar geworden. Und er sagt nicht, ich wollte ihn zu dir bringen, doch du warst nicht da. Ein weiteres Beweis seines Glaubens. Der Herr war nicht da, nur ein Teil seiner Jünger. Und er sagt ihm, ich habe meinen Jungen zu dir gebracht. Er hat seine Jünger als vollwertige Vertreter des Herrn betrachtet. Und geglaubt, dass diese ihn heilen könnten. Im Namen ihres Herrn. Und er hat völlig recht gehabt mit seinem Glauben. Er hat völlig recht gehabt. So hätte es sein können. Und so lesen wir wieder im Kapitel 9 Lukas, Vers 40. Und ich habe deine Jünger gebeten, ihn auszutreiben, aber sie konnten es nicht. Und das ist jetzt die große Tragik. Sie konnten es nicht. Und damit kommen wir zu diesem überaus traurigen Punkt in diesem Abschnitt. Vers 41. Da antwortete Jesus und sprach: O du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein und euch ertragen? Bring deinen Sohn hierher. Was für eine Aussage des Herrn! Wir finden nicht viele solche Aussagen in den Evangelien. Wenn wir mal die ganze Strafpredigt gegen die Pharisäer von denen absehen. Abgesehen von dieser Strafrede gegen die Pharisäer finden wir nicht wirklich viele solche betrüblichen Aussagen des Herrn, wie er das hier sagt. O du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, wie lange noch soll ich eigentlich bei euch bleiben? Und wir müssen uns fragen, wer ist denn gemeint mit dieser Beurteilung durch den Herrn Jesus? O du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht. Und es gibt drei Möglichkeiten, wen der Herr meinte. Er könnte den Vater des Jungen gemeint haben. Nur, wir haben gesehen, so vieles weist darauf hin, was für einen Glauben dieser Mann hatte. Und warum sollte der Herr ihn meinen, o du ungläubiges Geschlecht, als Vertreter dieses ungläubigen Geschlechtes? Das scheint mir sehr, sehr unwahrscheinlich, dass der Vater des Jungen damit gemeint war. Er könnte auch die Volksmenge gemeint haben. Ja, schon. Und manchmal hat er so über seine Generation, über sein Land, über sein Volk gesprochen. Aber die Volksmenge war ja hier noch gar nicht wirklich beteiligt und nicht direkt angesprochen bisher. Bleiben nur noch sie, die Jünger. O du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht. Und ganz offensichtlich hat der Herr in erster Linie sie gemeint mit seinem Ausruf. Verstehen wir die große Tragik? Als Beweis dazu können wir Matthäus 17 aufschlagen, der Parallelbericht. Matthäus 17, ab Vers 19. Da traten die Jünger allein zu Jesus und sprachen: Warum konnten wir ihn nicht austreiben? Jesus aber sprach zu ihnen: Um eures Unglaubens willen. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Berg sprechen: Hebe dich weg von hier, dorthin. Und er würde sich hinwegheben. Und nichts würde euch unmöglich sein. Aber diese Art fährt nicht aus, außer durch Gebet und Fasten. Und ich kann euch sagen, der Herr meinte hier, auch wenn wir beten und fasten, auch wenn wir beten und fasten, braucht es den Glauben, den Senfkorn-Glauben. Braucht es den Glauben? Es lag also am fehlenden oder ungenügenden Glauben der Jünger. Wir könnten noch viele andere Beispiele aus dem Neuen Testament anfügen, wo wir sehen, dass es offenbar möglich ist, als Gläubige in bestimmten Situationen ungläubig zu reagieren. Und das im Bewusstsein darum, wer unser Herr ist, wer der Mittelpunkt ist in unserem Leben. Im Wissen darum, wer er wirklich ist. Und trotzdem ungläubig und verkehrt zu reagieren. Matthäus, in Markus 16, die Zeit reicht nicht mehr, das zu lesen. Lesen wir auch davon. Nach der Auferstehung Jesu. Die Frauen kamen vom Grab und berichteten den Jüngern. Der Herr ist auferstanden. Wir haben ihn gesehen. Und dann steht, die Jünger waren versammelt und sie glaubten ihnen nicht. Und dann werden noch die zwei Emmaus-Jünger beschrieben, auch in Markus 16. Zwei Jünger auf dem Weg sind ihm begegnet und sind zu den Jüngern gegangen und haben gesagt, er lebt, wir haben ihn gesehen. Und sie glaubten ihnen nicht. Und dann kommt der Herr Jesus selber. Und er tadelt sie für ihren Unglauben. Ebenso im Johannesevangelium. Denn Thomas, ja, jetzt hast du gesehen. Aber ich sage dir, Thomas, selig sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Steht ihr, nicht sehen, nicht, auch nicht einmal spüren, innerlich, kein Hochgefühl haben innerlich, aber doch glauben, durch alle Schwierigkeiten hindurch, unverrückt glauben. Festhalten an dem, wer er ist, dieser Mittelpunkt in unserem Leben. Und unser Glaube wird arg geprüft werden, wenn du, wenn ich echt bin, wenn wir echte Kinder Gottes sind, dann wird dein und mein Glaube arg geprüft. Es muss so sein. Damit diese Verwandlung stattfinden kann, damit dieses Gold, das nur durch die Läuterung im Feuer der Anfechtung geschieht, damit sich das herausbildet, damit wir verwandelt werden in das Bild Jesu. Und es ist so eine Tragik, was hier geschildert wird von den Jüngern, weil ungläubig sein, als Gläubiger ungläubig reagieren, heißt nichts anderes, als den Mittelpunkt verloren haben. Der Mittelpunkt ist aus dem Fokus gerutscht. Und was heißt das wiederum? Die erste Liebe verlassen haben. Wenn wir an der ersten Liebe zum Herrn Jesus festhalten, oh, dann ist er der Mittelpunkt von allem. Von allem. Und wenn wir als Gläubige ungläubig reagieren, haben wir die erste Liebe verlassen. Wollen wir doch das mitnehmen, im Gebet bewegen und uns prüfen. Ist er ganz und allein mein Mittelpunkt, mein Fokus, die erste Liebe? Und handle ich im Glauben, auch in den größten Schwierigkeiten? Oder wäre der Ausspruch auch mir gültig? O du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, wie lange noch, wie oft schon habe ich dir gezeigt, wer ich bin, wie groß meine Macht und Kraft ist? Würde der Herr auch so mit mir reden? Und ich befürchte, ich ganz persönlich, dass es nur allzu oft der Fall wäre. Und das ist eine große, große Tragik. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, wie froh sind wir, dass wir dir all unser Versagen, all unseren Unglauben bringen dürfen und bitten und flehen dürfen, wie dieser Vater: Ja, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Hilf du dort, Herr, wo wir so schnell dich aus dem Mittelpunkt, aus dem Fokus verlieren und nur noch uns selber sehen, uns, unsere eigene Situation, wie wir doch so arm sind und so in einer großen Not und so keine Hilfe haben. O Herr, vergib du unseren Unglauben und schenke du, dass wir doch ein jedes uns prüfen können und ja in Buße und Reue dir unseren Unglauben bringen und dich wirklich von Herzen wieder in den Mittelpunkt lassen, o Herr. Gib du Gnade einem jeden. Erbarme dich, Herr. Führe und leite du. Amen.